eingeladen, in Schwyz einen Vortrag für Liga Leben und Gesundheit zu halten und danke, dass ich heute Morgen hier sein darf. Meine Frau und ich, wir leben im Südschwarzwald, 30 Minuten von Basel und unsere Heimatgemeinde ist Müllheim. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie die Verbindung jetzt herkommt zwischen Schwyz und Müllheim, die Verbindung sitzt da hinten. Kerstin Haufe hat vor einiger Zeit einen Vortrag bei uns gehalten über Allergien und jetzt bin ich im Gegenzug gefragt worden, ob ich hier zu euch kommen möchte, was ich gerne getan habe. Meine Frau und ich, wir haben drei erwachsene Kinder, die studieren in Freiburg im Breisgau. Ich selber arbeite als Hausarzt im Südschwarzwald. Also falls sich jemand dort auskennt, immer wieder kommen Leute aus der Schweiz gerne in den Schwarzwald und machen dort auch Ferien, auch wenn die Berge lang nicht so hoch sind wie hier. Das ist in der Region zwischen Belchen, zwischen Belchen und Feldberg. Mit Luzern verbinde ich sehr schöne Kindheitserinnerungen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich als Kind im Verkehrshaus bei der schönen Modellbauanlage geguckt habe. Und auch auf dem Weg von Schwyz heute hierher sind wir an dem Haus vorbeigefahren. Rache ist süß. Was ist Rache? Das ist jetzt eine echte Frage an euch. Wie würdet ihr Rache definieren? Vergeltung. Wann kommen bei uns Rachegefühle auf? Wenn uns Ungerechtigkeit passiert ist oder wenn Ungerechtigkeit passiert. Hat noch jemand Gedanken zu Rache? Was kommt euch da in den Heimzahlen, ja, Vergeltung, Heimzahlen. Dem zahle ich's heim. Warte nur. Ich habe jetzt mal zwei Definitionen von Rache euch mitgebracht. Eine von Emotionen geleitete Vergeltung, das ist emotional, das steckt ganz tief drin, für eine als böse, besonders als persönlich erlittenes Unrecht empfundene Tat. Also jemand tut uns etwas, was uns ganz tief trifft und das wollen wir heimzahlen. Eine andere Definition wäre eine Vergeltung. Auch die Triebe, die darauf hinzielen. Sehr emotional. In der Bibel steht, all diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Wir können aus der Bibel für uns lernen. Wenn ihr dieses Bild seht, was für Assoziationen kommen euch da? Apfelmus. Apfelmus? Most? Fallobst, ja. Herbst, ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Genau, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Fallobst, ja. Was bedeutet denn dieser Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm? So wie der Vater, so die Sohn, gilt das auch so wie die Tochter, die Mutter? Oder die Mutter, so die Tochter? Ja. Das heißt, wir sind Kinder unserer Eltern. Da gab es einen Mann, Jakob, der hat sich verliebt in die Rahel. Und dann kam was dazwischen. Er dachte, er heiratet die Rahel und wacht mit der, und Jakob liebte sie. Und er wacht mit der Lea auf. Blöd. Der Schwiegervater sagt, okay, bei uns ist es nicht üblich, dass die jüngere Tochter vor der älteren Tochter verheiratet wird. Deswegen gebe ich dir noch die Rahel. Jetzt hat Jakob plötzlich zwei Frauen und das Problem, Rahel war schön. Und die Lea hatte trübe Augen, glanzlose Augen. Könnt ihr euch reinversetzen in so eine Situation? Rivalität, Ungerechtigkeit. Und als Gott sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Und wenn wir die Namen angucken, dieser Kinder, bekommen wir was von der Dynamik mit, die in dieser spannungsgeladenen Familie steckt. Ruben heißt, seht ein Sohn. Gott hat mein Unrecht gesehen und mir einen Sohn geschenkt. Jetzt wird Jakob mich lieben. Der zweite Sohn hieß Simeon. Der Herr hat gehört. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Deswegen habe ich jetzt einen zweiten Sohn bekommen. Der dritte Sohn hieß Levi, Zuwendung. Jetzt wird sich mein Mann mir endlich zuwenden, weil ich ihm schon 3 Söhne geboren habe. Der vierte Sohn Juda, Lobpreis, ich preise Gott, 4 Söhne. Was macht das mit der Rahel? Sie wird von Jakob geliebt, Lea nicht. Lea bekommt Kinder. Dann denkt die Rahel, jetzt wird ja der Jakob, der mich liebt, wahrscheinlich die Lea mehr lieben, weil er Kinder von ihr kriegt. Und Rahel ist verzweifelt und sagt, Jakob, verschaffe mir endlich Kinder, sonst will ich nicht länger leben. Wie würdet ihr als Männer reagieren, wenn eure Frauen euch das sagen? Jakob ist verärgert und sagt, bin ich Gott? Ich habe doch deinen Muttermund nicht verschlossen. Und da hat die Rahel eine Idee. Sie sagt, Jakob, ich gebe dir meine Magd Bilha, mach sie schwanger und wenn sie gebiert, dann wird sie das Kind in meinen Schoß gebären und dann ist das so, als ob es mein eigenes Kind ist. Das Kind von Bilha heißt Dan, das heißt einer, der zum Recht verhilft. Gott hat mir Recht geschaffen. Der zweite Sohn heißt Naphtali, mein Erkämpfter. Ich habe einen Kampf mit meiner Schwester ausgefochten. Gott hat mir geholfen und ich habe gewonnen. Obwohl es 2-4 steht. Lea wird nervös, weil die Rahel holt mit Hilfe von der Bilha auf und sagt sich, was die Rahel kann ich auch, und gibt dem Jakob ihre Magd Silpa zur Frau. Der Sohn, der geboren wird, heißt Gad, Glück. Mein Glück ist zurückgekehrt, ich gewinne wieder mehr Abstand. Der zweite Sohn von Silpa heißt Asser, glücklich. Die Frauen werden mich glücklich heißen, wegen der vielen Söhne, die ich meinem Mann geboren habe. Und jetzt gibt's eine Situation, da kommt Ruben zur Zeit der Weizenernte zurück und hat Liebesäpfel gefunden. Das sind irgendwelche Früchte, die die Fruchtbarkeit erhöhen sollen bei den Frauen. Und der Ruben schenkt der Lea diese Früchte. Aus irgendeinem Grund kriegt das die Rahel mit und ihr merkt, da ist ein großes Manko, ein Loch hier, keine Kinder. Und die Rahel sagt dem Ruben, Ruben, gib mir von diesen Früchten. Das ruft natürlich die Lea aufs Parkett und die sagt, jetzt hast du mir schon meinen Mann weggenommen und jetzt willst du noch die Liebesfrüchte haben. Und dann machen sie einen Deal. Die Lea sagt, okay, heute wärst du dran mit Jakob, ich gebe dir diese Liebesfrüchte und Jakob kommt heute zu mir. Sie verbringen die Nacht zusammen und Issachar wird geboren. Belohnung. Gott hat mich dafür belohnt, dass ich meinem Mann meine Magd gegeben hat. Und dann kommt noch ein 6. Sohn, Sebulon. Wohnung. Jetzt wird mein Mann Wohnung bei mir machen. Ich habe ihm 6 Söhne geboren. 8-2. Gott dachte nun auch an Rahel und er hörte ihre Gebete und Josef wird geboren. Josef heißt hinzufügen, möge Gott noch mehr Kinder, mehr Söhne dazufügen. Und dann wird sie wieder schwanger unter der Geburt merkt sie, das geht nicht gut. Sie merkt, dass sie sterben wird und sagt der Hebamme, nenn ihn Benoni, Schmerzenskind. Und Jakob sagt, nein, er soll nicht Benoni, er soll nicht Schmerzenskind heißen, sondern Benjamin, Glückskind. Lea bekommt noch eine Tochter, die war vorher schon in der Chronologie. Das ist die Geschichte, der Stammbaum von Josef. Und wir haben gesehen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Jetzt stellt euch vor, ihr seid in so einer Familie aufgewachsen. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ein Geschwisterchen bevorzugt wurde. Vielleicht hatte ein Ehepartner ja jemanden, den er mehr liebte als euch. Bei der Arbeit gibt es jemand, der verdient mehr. Oder in der Schule wird jemand bevorzugt. Die ganze Geschichte fängt ja viel früher an. Jakob hat durch Betrug das Erstgeburtsrecht sich ergaunert. Das hatte zur Folge, dass sein Bruder ihn gehasst hat. Der Bruder hat auf Rache gesonnen. Jakob musste fliehen. Jakob wurde selber betrogen. Rahel Leha von seinem Schwiegervater. Es gab plötzlich mehrere Frauen mit den ganzen Problematiken, die damit zu tun haben, mit wer wird mehr geliebt. Es gab Lieblinge unter den Frauen. Es gab Eifersucht unter den Frauen. Es gab Rivalität unter den Frauen. Dann gibt es eine traurige Geschichte. Die Dina, die hier unten war, hat sich mit den Leuten getroffen und ein Mann, ein Sichar, hat ein Auge auf sie geworfen. Und er hat sie vergewaltigt und hat sie geliebt und wollte sie heiraten. Und die Brüder von der Dina haben gesagt, das geht nicht, das müssen wir rächen. Und dann hatten sie eine List angewandt. Sie haben gesagt, okay, ihr dürft unsere Schwester heiraten, aber wir haben ein Gesetz und das sagt, dass wir uns die Vorhaut beschneiden müssen. Und wenn ihr das macht, dann dürft ihr unsere Tochter Dina heiraten, unsere Schwester Dina heiraten. Und der Sichar ist so verliebt in die Dina, dass er sagt, ja, das machen wir. Er geht in die Stadt und überzeugt die ganzen Menschen dort, dass sie sich beschneiden lassen. Und der Juda und der Simeon nutzen das aus, als alle mit Schmerzen und Wundfieber am dritten Tag daliegen, stürmen sie die Stadt und ermorden alle Männer. Also eine Lüge, dann gab es einen Mord. Unter den Kindern gab es auch Lieblinge. Ihr kennt alle die Geschichte von dem bunten Mantel vom Josef. Außerdem war der Josef zusammen mit den Söhnen von der Bilha mit den Schafen unterwegs. Und der Josef hat gepetzt, wenn die irgendwas angestellt hatten, das hat er ihnen gesagt. Also da gab es auch Eifersucht und Rivalität. Dann, wie fühlt man sich, wenn man einen schöneren Mantel bekommt als die Brüder? Josef war überheblich. Das hat sich dann so weit gesteigert, als dann noch die Träume dazu kamen, dass der Josef von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft worden ist. Jetzt, wie konnten sie das dem Vater verkaufen? Da war eine Vertuschung notwendig. Sie haben ihm dann diesen bunten Rock mit Blut gezeigt. Die Brüder haben Schuld auf sich geladen. Der Vater war total traurig. Die Bibel sagt, dass weder Töchter noch Söhne den Jakob trösten konnten. Die Bibel nennt all das, was wir hier sehen, Sünde. Und als Menschen erleben wir das als tiefe seelische Not. Also jeder, der Aspekte von diesen Sachen in seinem Leben persönlich erlebt hat, weiß, wie einem das an die Substanz geht. Wie ging es mit Josef weiter? Er wurde verkauft, er hat eine Karriere gemacht beim Potiphar, wurde wegen angeblicher Vergewaltigung oder angedrohter Vergewaltigung ins Gefängnis gestürzt und hat schließlich dann eine Karriere beim Pharao gemacht und war der zweitwichtigste Mann. Wie kann das passieren, dass jemand, der aus so einem Stall, aus so einem Elternhaus kommt, wie der Vater, so der Sohn, so eine Karriere hinlegt? Ich habe drei Prinzipien gefunden, es gibt sicher mehr. Eine völlige Übergabe. Als er auf den Kamelen der Ismaeliten von zu Hause da, also die Berge in der Ferne gesehen hat, hat er gesagt, alleine schaffe ich das nicht, ich muss mein Leben Gott geben. Josef glaubte, dass der Gott seiner Väter auch sein Gott sein würde. An Ort und Stelle übergab er sich völlig dem Herrn und bat den Hüter Israels, ihn im Exil zu begleiten. Fleiß, Umsicht und Tatkraft. Wir denken ja manchmal, das ist dann ein Wunder Gottes. Es war nicht das Ergebnis eines unmittelbaren Wunders, dass alles, was unter Josefs Obhut stand, sich prächtig entwickelte. Vielmehr wurden sein Fleiß, seine Umsicht und seine Tatkraft mit göttlichem Segen gekrönt. Und das Dritte, stellt euch vor, ihr seid im Gefängnis, weil euch jemand etwas in die Schuhe geschoben hat und das stimmt nicht. Ihr seid schon als Sklaven verkauft, dann habt ihr eine gute Karriere beim Potiphar, dann kommt ihr wieder ins Gefängnis, fangt wieder von vorne an. Und das dritte Prinzip, was mich besonders beeindruckt hat von den ganzen, die es gibt, wegen des ihm zugefügten Unrechts verfiel er nicht in Selbstmitleid, sondern suchte nach Wegen, den Kummer der Menschen um ihn herum zu lindern. In dem Fall die Mitgefangenen. Das ließ ihn sein eigenes Leid vergessen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir haben geguckt, gesehen, wo die Familie, was das für eine Familie ist. Wie ist es mit den Brüdern weitergegangen? Es kommt eine Hungersnot und Jakob hat nicht mehr genug zu essen. Und er entscheidet sich, er schickt jetzt von seinen verbliebenen 11 Söhnen 10 los, um Getreide zu kaufen in Ägypten. Die 10 Brüder kommen an, Josef erkennt sie und lässt sie einsperren. Er sagt, ihr seid Spione, ihr wollt unser Land ausrauben, lässt sie 3 Tage im Gefängnis brüten. Nach den 3 Tagen holt er sie raus und fragt, habt ihr noch Geschwister? Habt ihr einen Vater? Und die Brüder von Josef sagen, ja, wir haben noch einen Bruder, der ist zu Hause, unser Vater lebt noch. Und dann sagt der Josef, ich glaube euch kein Wort. Reist zurück, lasst einen von euch hier und wenn ihr mir den jüngsten Sohn bringt, dann glaube ich euch. Josefs Brüder sind verzweifelt und sie sagen sich, Mensch, das ist ja fürchterlich, unser Vater leidet schon so, dass jetzt der Josef weg ist und jetzt sollen wir noch einen da lassen und dann Benjamin mitbringen, wir bringen den ja um. Und sie erinnern sich, was für ein angstverzerrtes Gesicht der Josef hatte, als er in die Sklaverei verkauft wurde. Sie kommen zurück zu ihrem Vater, erzählen ihm die Geschichte und es ist klar, mit dem Benjamin reist keiner nach Ägypten. Die Getreidevorräte werden weniger und irgendwann ist die Not so groß, dass Jakob schließlich zustimmt, dass die Brüder zusammen mit Benjamin zurückreisen. Und Juda, das war der Hauptinitiator für das Verkaufen des Josef, sagt, ich bürge dafür, dass Benjamin zurückkommt. Er setzt sich ein. Sie reisen an und werden eingeladen von diesem zweitwichtigsten Mann. Und sie wundern sich, sie werden der Reihe nach, also vom Alter her hingesetzt. Und der Benjamin bekommt 5-mal so viel zu essen. Dann sind sie froh, dass alles so glimpflich abläuft. Sie bekommen ihre Sachen gepackt und Josef sagt, packt das Geld wieder ein und versteckt meinen silbernen Becher in dem Getreidesack von Benjamin. Die Brüder sind froh, dass sie den Simeon, der da geblieben ist, wieder haben, packen ihre Sachen und nur ein Gedanke schnell nach Hause. Aber sie haben kaum die Stadtmauern hinter sich, als ein Pferd oder ein Wagen hinter ihnen herreist und sagt, haltet an. Wie könnt ihr denn Gutes mit Bösem vergelten? Warum habt ihr den silbernen Becher unseres Herrschers gestohlen? Und die Brüder, die sich schon in Sicherheit wähnten, sagen, das kann überhaupt nicht sein. Wir haben doch auch das Geld, was wir damals wieder in den Säcken gefunden haben, zurückgebracht. Wir machen einen Vorschlag, um unsere Ehrlichkeit zu beweisen. Der, bei dem jetzt dieser Becher gefunden wird, der wird umgebracht und wir anderen gehen in die Sklaverei. Der königliche Beamte hat gesagt, nein, nur der, in dessen Sack dieser Becher gefunden wird, der bleibt Sklave. Und mit dem Ältesten angefangen werden die Getreidesäcke aufgemacht und die Brüder und Benjamin sind schier verzweifelt, als dieser Becher im Sack von Benjamin auftaucht. Völlig am Boden zerstört reisen sie zurück. Der Herrscher fährt sie an. Habt ihr nicht wissen können, dass so wie was nicht verborgen bleibt? Und jetzt passiert Folgendes. Der Juda, der maßgeblich daran beteiligt war, dass der Josef verkauft wird in die Sklaverei, tritt vor Josef und sagt, ich weiß, dass es nicht üblich ist, zu reden jetzt dir gegenüber. Und dann erzählt er die Geschichte seiner Familie, wie der Vater eine Lieblingsfrau hatte und der eine Sohn verloren ist und der zweite Sohn, der Benjamin, der ist, der an dessen Herz das, der Vater, an dessen, der also, an dessen Herz das Vater, also der Vater hängt. Und der Juda sagt, wenn wir jetzt den Benjamin dalassen, bedeutet das, dass mein Vater vor Kummer stirbt. Und er bittet darum, lass Benjamin gehen und ich bleibe stattdessen da. Die Veränderung, die in Juda und den Brüdern so manifest geworden ist, trotz dieser ganzen Umstände, dass Benjamin bevorteilt wurde, also mehr Essen bekommen hatte, bewegt den Josef so sehr, dass er die Ägypter rausschickt und seinen Brüdern sagt, ich bin Josef, lebt euer Vater noch. Wir sehen, da sind Männer mit einer grauenhaften Vergangenheit. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die haben durch die Lebensumstände eine Buße erlebt, eine Umkehr von ihrer Gesinnung. Josef vergibt ihnen und Buße und Vergebung ist Versöhnung. Josef ist ein Sinnbild für Jesus. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern ist ein Sinnbild für das Evangelium. Und die Geschichte von Josef und seinen Brüdern ist ein Sinnbild für die Geschichte zwischen Gott und uns, aber auch zwischen mir und meinen Mitmenschen. Buße und Vergebung ist Versöhnung. Wenn wir umkehren, wenn Vergebung da ist, verschwindet die Sünde. Die Vergangenheit ist nicht weg, aber ich kann die Vergangenheit loslassen und nach vorne gucken. Und diese ganzen schlimmen Sachen, die uns belasten, die uns runterziehen, sind weg. Eine neue Perspektive. Sodass wir sagen können, Rache ist süß. Aber Versöhnung ist süßer. Amen.